Hallo und schönen Tag euch. In der heutigen Folge von Predigt pur hören wir eine Predigt von Patrick Toderas zu Johannes 18, 28 bis 19, 5. Hier geht es um Pilatus als beeinflussten Schiedsrichter und um die Notwendigkeit von Wahrheit. Das hat mich neu nachdenklich gestimmt. Wie rede ich mit anderen? Was sage ich ihnen?
Ihr Lieben, Sportfreunde auf der ganzen Welt verlassen sich auf etwas sehr Bestimmtes, das den Sieg der eigenen Mannschaft garantieren soll. Es ist ein Aspekt, der in allen Sportarten die Wahrscheinlichkeit für den Sieg erhöht. Der Heimvorteil. Der Heimvorteil ist jener Vorteil, den Mannschaften haben, wenn sie vor dem eigenen Publikum spielen. Also vor ihrer Südwesttribüne oder auf ihrem Rasen oder wie auch immer. Mannschaften gewinnen zu Hause häufiger als auswärts, egal ob im Fußball, im Basketball oder eine andere Sportart. Während die gegnerische Mannschaft das Auswärtsspiel fürchtet, erhält das Heimspiel die Gemüter der Heimmannschaft. Forscher setzen sich nun auch mit dieser Frage auseinander. Warum ist das so? Folgende Dinge, die man als Ursache vermuten könnte, sind nicht der Grund. Also zunächst wird ausgeschlossen, dass die eigenen Fans die Leistung der Mannschaft beeinflussen. Es wird zwar oft so gesagt, die eigenen Fans sind zu Hause lauter, aber rein empirisch ist es nicht so. Den ein oder anderen Spieler mag zwar die Kulisse vor tausenden Menschen, die seinen Namen rufen, berühren, aber statistisch gesehen verändert das nicht die Leistung. Auch die Anreise zu einem anderen Spielort ist nicht der entscheidende Faktor. Also die Reisestrapazen. Man könnte vielleicht meinen, man hat einen Vorteil, wenn man den eigenen Rasen kennt, die eigene Halle. Aber das ist es auch nicht. Der größte Einflussfaktor für den Heimvorteil ist die Befangenheit des Schiedsrichters. Spitz formuliert, Schiedsrichter wollen nicht ausgebuht werden. Es zeigt sich, dass Schiedsrichter gegen Ende eines Spiels, wenn es knapp wird, weniger Fouls gegen die Heimmannschaft pfeifen. Oder sie pfeifen mehr Fouls für die auswärtige Mannschaft. Schiedsrichter reagieren häufig unbewusst auf den Druck des Publikums. Und im Heimatstadion sind natürlich immer mehr Fans der Heimatmannschaft da. Diese Entscheidungen, die der Schiedsrichter trifft, um die Menschenmenge zufriedenzustellen, können Einfluss auf das Ergebnis haben. Pilatus. Der Druck der Menge und des Publikums spielt bei Jesu Prozess eine entscheidende Rolle. Der Schreiber Johannes führt uns in eine Verhandlungsszene hinein. Jesus von Nazareth wird von jüdischen Hohepriestern vor dem römischen Statthalter gestellt. Sie verlangen ein Urteil von ihm. Denn sie selbst können nach ihrer Rechtsausfassung nicht das gewünschte Urteil vollstrecken. Also sie wünschen sich ein Todesurteil, aber das ist nicht Teil ihrer Rechtsprechung. Das ist außerhalb ihrer Liga. Israel war ein politisch instabiler Ort im Römischen Reich. Kaum ein Mann wollte dorthin gesendet werden. Kein Soldat und schon gar nicht ein Statthalter. Seit dem 6. Jahrhundert nach Christi wurde Israel von den Römern regiert. Dabei herrschten sie zwar über das besetzte Gebiet, aber sie ließen die Strukturen vor Ort bestehen. So hatten die Provinzen eine Selbstverwaltung, in diesem Fall die jüdischen Oberen, die Jesus festgenommen hatten und dann zum Statthalter bringen. Die Römer setzten den Statthalter ein. Einer, der es zu unvergleichlicher Prominenz gebracht hat, ist Pontius Pilatus. Jeden Sonntag sprechen viele Millionen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt seinen Namen aus, wenn sie ihren Glauben bekennen. Gelitten unter Pontius Pilatus. So hervorgehoben im Glaubensbekenntnis erscheint seine Rolle im Leben und im Sterben Jesu. Pontius Pilatus, der Schiedsrichter. Er war zwischen 26 und 25 nach Christus der Statthalter Roms in der Provinz Judäa. Sein Vorname ist nicht überliefert, den wissen wir nicht, doch sein Familienname zeigt, dass er aus der Familie der Pontier stammt. Pontius. Pilatus hat einen schweren Stand als Gouverneur und sein politisches Erbe war bis zu seinem Ende durchwachsen. Einige Quellen meinten, er sei eine politische Null gewesen. In den geschichtlichen Quellen wird Pontius Pilatus als ein die Juden verachtender und rücksichtsloser Mann geschildert. Bezeichnend ist eine seiner ersten Handlungen bei einem seiner ersten Besuche in Jerusalem. Er wusste, dass die Juden ein Problem damit hatten, Kaiser- und Götterbilder im öffentlichen Leben zu zeigen. Das machte man nicht in Judäa. Er wusste es, weil ja schon die vorherigen Statthalter und Gouverneure darauf Rücksicht genommen hatten. Was macht Pilatus? Er will seine Macht demonstrieren. Und er stellt eine öffentliche Kaiserstatue auf. Außer sich vor Wut folgten die Juden Pilatus und seinen Soldaten überall hin und beschwerten sich. Schließlich drohte er der aufgebrachten Menge damit, sie gefangen nehmen zu lassen. Was machen die Juden? Demonstrativ zeigen sie ihm ihren Nacken und signalisieren, trau dich, komm schon. Damit deckten sie seinen Bluff auf und Pilatus zog sich zurück. Wir sehen also eine ziemlich gespannte Situation zwischen den Juden in Judäa und Pilatus und den Oberen. Pilatus hatte als Gouverneur also keinen leichten Job. Er hatte schon einige politische Fehlgriffe sich geleistet, Fehlgriffe, die auch dem Kaiser zu Ohren gekommen war. Und das ist das Schlechteste, wenn der Chef davon hört. Noch eine Beschwerde und Pilatus würde seinen Job verlieren. Und dann geschah auf einmal Folgendes. Wir haben es gehört. Da führten sie Jesus vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach, was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? In Jerusalem steht das Passafest vor der Tür. Die Stadt ist voller Pilger aus aller Welt. Sie sind gekommen, um an den religiösen Feiern teilzunehmen. Es herrscht eine aufgeregte und gespannte Atmosphäre. Diese Anspannung zum Höhepunkt des Festes könnte nun den Frieden in der Stadt gefährden. Wenn wir nun der Handlung folgen, erkennen wir schnell, dass Pilatus, der Schiedsrichter, in einer Zwickmühle steckt. Eingekeilt zwischen dem Druck des Kaisers, für Recht und Ordnung zu sorgen, und dem Druck der jüdischen Oberen und der Menschenmenge, soll er jetzt eine Entscheidung treffen. Das sind keine guten Voraussetzungen für ein faires Spiel. Johannes erzählt sehr detailliert und feinfühlig von einem Hin und Her in diesem Gespräch zwischen Pilatus und den jüdischen Oberen. Zunächst versteht Pilatus schlicht und ergreifend nicht, was die von ihm wollen. Was er mit diesem Jesus überhaupt anfangen soll. Warum ist er überhaupt hier? Wir erfahren von einer gereizten Antwort der Juden. Deutlich wird darin die Unfähigkeit, hier eine stichhaltige Anklage vorzubringen. Sie wollen Jesus als politischen Aufrührer, als Übeltäter, als Verbrecher brandmarken. Sein Verbrechen jedoch besteht eigentlich nur darin zu sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Da die Anklage recht vage ist, verweist Pilatus auf die jüdische Gerichtsbarkeit. Er sagt, ihr kümmert euch selbst darum. Es ist dem Evangelisten Johannes hier wichtig zu betonen, dass die anklagenden Juden das Gebäude nicht betreten. Sie wollen sich vor dem Fest nicht verunreinigen, denn nach den jüdischen Reinigungsgeboten wird man durch das Betreten eines heidnischen Hauses unrein. Und eine solche Unreinheit dauert 7 Tage. Das ist ein fast verhöhnendes Detail dieser Erzählung. Besorgt um ihre Reinheit, verfehlen sie zu erkennen, wen sie hier zur Schlachtbank führen. Detailreich berichtet Johannes jetzt über die Begegnung zwischen Pilatus und Jesus. Jede Bewegung wird hier beurteilt. Zusammenhänge werden erklärt. Wieder und wieder dreht sich diese Begegnung um die Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus von Nazareth? Pilatus fragt, bist du ein König, wie sie von dir sagen? Und weil er sich einen König, Pilatus, nicht ohne Volk und Land vorstellen kann, fragt er, bist du jetzt der König der Juden? Hätte Jesus diese Frage mit Ja beantwortet, hätte er sich mit den Königen dieser Welt auf eine Stufe gestellt. Und für Pilatus wäre die Beweisaufnahme abgeschlossen. Hier hätte nämlich der Machtanspruch dieses Mannes gegen den Machtanspruch des Kaisers gestanden. Da hätte Pilatus kurzen Prozess machen können. So sind immer wieder Köpfe gerollt und Kriege ausgebrochen. Doch Jesus geht es nicht darum, König eines Volkes zu sein. Jesu Reich ist kein Nationalreich, das sich gegen den Kaiser erhebt. Pilatus fragt weiter, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Jesu Königtum und Königreich gründet nicht auf der Größe eines Heeres, nicht auf Steuergesetze. Das Reich, in dem Jesus König ist, zeigt sich in seinem Leben und seinem Dienst ganz anders. Durch Heilung der körperlich und seelischen Kranken, durch den Ruf zur Umkehr von falschen und krankmachenden Gedanken und Taten, zur Umkehr von heimlichen Begierden und verdeckten Worten. Menschen werden gerufen ins Heil. Sie werden eingeladen, bei Gott, dem Vater, Frieden zu finden und all das, was andere über sie denken, loszulassen. Jesus erklärt Pilatus, was seine Rolle als König in diesem Königreich ist. Er sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus will hier keine philosophische Diskussion führen. Es geht ihm nicht um was Abstraktes. Jesus spricht von Wahrheit auf einer Ebene, die den Menschen als Ganzen betreffen. Es geht nicht um ein Königreich, bei dem man die Flagge auf seinem Schild verändert. Jetzt bin ich nicht mehr beim roten Team, sondern beim blauen Team. Jesus spricht davon, dass seine Nachfolger aus der Wahrheit sind. Also nicht was Neues angefügt wird, es wird nicht was Neues angemalt, kein neuer Sticker für das Team. Jesus sagt, dass jene, die in seinem Reich sind und dem König begegnen, andere Menschen werden. Es geht um eine innere Neugeburt. Das alte Herz wird ausgetauscht und neu kalibriert. Jesus spricht davon, dass es seine Rolle als König ist, diese neue Wahrheit, aus der man geboren werden soll, zu zeigen, dazu einzuladen. Im Aramäischen, der Sprache, die Jesus gesprochen hat, wird für das griechische Wort Wahrheit ein anderes Wort verwendet. Das Wort Emuna, aramäisch und heißt eigentlich übersetzt Treue. Treue. Jesus spricht von der Wahrheit, dass Gott der Vater seiner Schöpfung, seinen Menschen, treu ist und sie niemals allein lässt. Gott der Vater ist treu, indem er seinen Menschen liebend nachgeht und um jeden Einzelnen wirbt, damit er sein altes Leben mit all dem alten Mist zurücklässt und neu geboren wird. Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt, um seine Treue zu zeigen, um zu erklären, wie der Vater im Himmel ist und um die Menschen in eine Beziehung hineinzulieben. Er gibt nicht auf, sondern sehnt sich danach, dem Schuldigen zu vergeben, die Trauernden zu trösten und zu umarmen, den Täter zu richten und Recht herzustellen. Das alles ist Wahrheit, das alles ist Treue Gottes. Und Jesus selbst ist der Zeuge davon, selbst im Angesicht des Todes. Pilatus war so dicht dran am Geheimnis, wer Jesus ist, und hat es dennoch nicht begriffen. Das wird sogar in der Aufschrift über dem Kreuz dann sichtbar. Er lässt ja aufbringen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er hat nicht erkannt, was für ein König er da vor sich hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist dieser Weg nicht durch einen neuen Anstrich zu leisten. Der Weg der Nachfolge ist ein kostbarer und auch kostspieliger Weg, denn er erfordert, dass wir neu geboren werden. Wir werden aus der Wahrheit und somit aus der Treue Gottes, aus der Zuwendung Gottes geboren. Wenn wir neu geboren sind, dann folgt, dass wir täglich aus dieser Geburt herauskriechen, so hat es Luther einmal gesagt. Und niemand kann neu geboren werden, wenn er nicht vorher stirbt. Zu sterben, damit man dem König Jesus nachfolgen kann, heißt, den Abstand zwischen dem eigenen Herzen und dem Herzen Gottes zu sehen und daran zu verzweifeln. Man muss der Wahrheit über sich selbst, über die eigenen Motivationen ins Auge blicken. Die folgenden Beispiele zeigen das. Nehmen wir mal an, du holst dein Auto nach einem Routineservice von der Werkstatt ab. Und der Mechaniker sagt, dieses Auto ist in großartiger Verfassung. Offensichtlich fahren nur Genies dieses Auto. Toller Zustand. Später am Tag merkst du, dass die Bremsen mehr schlecht als recht funktionieren. Du gehst zurück in die Werkstatt und fragst, warum haben sie mir nicht gesagt, dass die Bremsen schlecht funktionieren? Der Mechaniker sagt, ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlen. Außerdem, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte Angst, dass ich sie ärgern würde. Ich wünsche mir, dass diese Werkstatt für sie ein sicherer Hafen ist, in dem sie sich angenommen und geliebt fühlen. Das bringt dich zur Weißglut und du antwortest, ich bin nicht für einen Ego-Trip in diese Werkstatt gekommen. Wenn es um mein Auto geht, dann will ich die Wahrheit hören. Schließlich steht hier mein Leben auf dem Spiel. Oder nehmen wir die Routineuntersuchung beim Arzt. Der Doktor sagt, sie sind ein wunderbares Musterstück der Natur. Sie haben den Körper eines Olympioniken. Man kann ihnen nur gratulieren. Am späten Nachmittag gehst du die Treppen hoch und dein Herz setzt aus. Du findest heraus, dass deine Arterien verstopft sind und du dem Tod nur um Haaresbreite entkommen bist. Du gehst zurück zum Doktor und fragst, warum haben sie mir nichts gesagt? Der Arzt antwortet, ich wusste, dass sie in einer schrecklichen Verfassung sind, aber wenn ich das Leuten so sage, dann sind sie oft eingeschnappt. Das ist schlecht fürs Geschäft. Dann wollen die nicht mehr kommen. Ich will ein sicherer Hafen für meine Patienten sein, ein Hafen, in dem sie sich angenommen und geliebt fühlen. Du würdest vielleicht vermutlich wütend antworten, Doktor, wenn es um meinen Körper geht, dann will ich die Wahrheit wissen. Wenn uns etwas wichtig ist, wollen wir die Wahrheit wissen. Dann wollen wir keine falschen Versprechungen. Dann soll nichts vermieden werden, um dem Unangenehmen zu entgehen. Es geht doch ums Ganze. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrheit und Leben finden wir bei ihm. Amen.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen.